Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Es ist 17 Uhr in Argentinien und 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit UTC. In der argentinischen Hauptstadt erleben wir heute einen angenehmen Sommertag bei Temperaturen um die 28 Grad. Mein Name ist Markus Christoph und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Programmes in deutscher Sprache. Ja, und wir starten wie gewohnt in die Sendung mit den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Zum ersten Mal werden die ordentlichen Sitzungen des Kongresses am Abend eröffnet. In der Provinz Buenos Aires schaltet sich in den Konflikt zwischen der Regierung Milei und den Provinzen über Mittelkürzungen ein. Überschwemmungen in Bolivien fordern mehr als 40 Todesopfer. Elon Musks Satelliten-Internetunternehmen Starlink hat die Genehmigung erhalten, in Argentinien tätig zu werden. Argentinien will koschere Fleischprodukte nach Israel, Fleischexporte nach Israel ausweiten. Argentiniens Basketball-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal seit 70 Jahren gegen Chile verloren. Per Dekret hat die Regierung Milei die Eröffnung der ordentlichen Sitzungen des Kongresses auf 21 Uhr am kommenden Freitag verlegt. Es wird das erste Mal in der Geschichte sein, dass dieser institutionelle Akt abends und nicht mittags stattfindet. Quellen in der Casa Rosada versicherten, dass diese Änderung dazu diene, dass alle Bürger die Rede von Präsident Javier Milei hören könnten. Die Eröffnung des neuen Legislaturjahres im Kongress ist das argentinische Pendant zur State of the Union in den Vereinigten Staaten. Das letzte Mal war Milei im Dezember im Parlament, als er sein Amt antrat. Damals brach er ebenfalls mit einer Tradition und hielt seine Antrittsrede nicht im Kongress, sondern draußen auf den Stufen des Palastes. Am Freitag wird Milei jedoch im Plenarsaal vor der Versammlung der Senatoren und Abgeordneten sprechen, wie der Präsident selbst ankündigte. Vor wenigen Tagen hatte das Staatsoberhaupt den Kongress als Rattennest bezeichnet. Der Konflikt zwischen der Regierung Milei und den Provinzen nimmt zu. Und nun hat sich auch der größte Gliedstaat des Landes, die Provinz Buenos Aires, eingeschaltet. Gestern hatte die Casa Rosada beschlossen, einen Fonds zu streichen, den diese Provinz seit 2020 in Höhe von umgerechnet etwa 800 Millionen Dollar pro Jahr erhalten hatte. Aus diesem Grund hat der Gouverneur der Provinz Buenos Aires, Axel Kicillof, angekündigt, dass er die nationale Exekutive vor dem obersten Gerichtshof verklagen werde. Kicillof beklagte, dass die Kürzung der Mittel für Bildung, Gesundheit und Sicherheit gravierend sei und dass diese Maßnahmen sich gegen die Menschen in der Provinz Buenos Aires richte. Der Streit kommt zu einem anderen laufenden Streit zwischen der Nationalregierung und der Provinz Chubut hinzu, welche die Überweisung von 13 Millionen Dollar aus den Steuerbeteiligungen für die Provinzen fordert. Gestern traf das zuständige Bundesgericht in Rawson eine Entscheidung zugunsten der Provinz Chubut. Deren Gouverneur Ignacio Torres hatte Rechtsmittel gegen die Nation eingelegt und gedroht, die Öllieferungen einzustellen, wenn die Nation die von ihm geforderten Mittel nicht überweise. Das Gericht verpflichtete in seinem Beschluss die nationale Regierung zur Rückzahlung der Mitbeteiligungsmittel an den Gliedstaat, wie aus Justizkreisen verlautete. Es sei daran erinnert, dass Gouverneur Torres in seinem Streit mit der Zentralregierung von seinen Amtskollegen in fast allen Provinzen öffentlich unterstützt wird. Einer von ihnen ist Gustavo Meleja aus Feuerland, der aus Solidarität mit Chubut ebenfalls einen 24-stündigen Lieferstopp von Rohöl androhte. Wie andere Gouverneure forderte er jedoch einen Dialog mit der Casa Rosada, um den Konflikt zu deeskalieren. Die Regierung von Milei bezeichnet die angekündigten Maßnahmen als Erpressung. In den letzten Wochen hat die nationale Regierung die Mittel, die die Provinzen erhalten, gekürzt oder gestrichen, mit dem Ziel, so die Exekutive, die öffentlichen Haushalte auszugleichen. In diesem Zusammenhang wurden Zuschüsse für den öffentlichen Verkehr und die Finanzierung eines Teils der Lehrergehälter gestrichen, was mit den Konflikt mit den Provinzen auslöste. Die Regenfälle in Bolivien haben mindestens 40 Tote, 2 Vermisste und fast 500 zerstörte Häuser gefordert. Dies berichtete der bolivianische Vizeminister für Zivilschutz Juan Carlos Calvimontes. Nach dessen Angaben sind mehr als 12.000 Häuser in rund 80 Gemeinden des Andenstaates betroffen. Die schweren Regenfälle trafen fast das ganze Land, von Santa Cruz bis Cochabamba, Oruro, Potosí und die Hauptstadt La Paz. In Cobija zwangen die Überschwemmungen des Flusses Acre rund 150 Familien zur Evakuierung. Etwas Ähnliches geschah nach offiziellen Angaben in der Gegend von Bolpebra, nahe der Grenze zu Brasilien und Peru. Argentinien wird seine Ausfuhren von koscherem Fleisch nach Israel ausweiten. Die Gesundheitsbehörden des Landes genehmigten diese Woche die Einfuhr von Rind- und Schaffleisch mit Knochen. Es sei daran erinnert, dass Argentinien diese Produkte bereits nach Israel geliefert hat, allerdings ohne Knochen bislang. Im vergangenen Jahr lieferte Argentinien mehr als 36.000 Tonnen Fleisch nach Israel. Die israelischen Gesundheitsbehörden sagten, dass sie von den Standards und der Qualität der argentinischen Produkte überzeugt seien. Die Genehmigung kommt nur wenige Tage nach dem Besuch von Präsident Javier Milei in Israel, wo dieser die Verlegung der argentinischen Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem angekündigt hatte. Das Satelliten-Internet-Unternehmen Starlink hat die Genehmigung erhalten, seine Dienste in Argentinien anzubieten. Die Regulierungsbehörde für Kommunikation, ENACOM, erteilte dem Unternehmen des südafrikanischen Unternehmers Elon Musk eine entsprechende Genehmigung. Der Beschluss öffnet den argentinischen Markt auch für andere Unternehmen in diesem Bereich wie OneWeb oder Amazon Kuiper. Präsident Milei hatte die Ankunft von Starlink bereits im Dezember angekündigt, als er ein Dekret zur Deregulierung der Wirtschaft unterzeichnete. Es ist noch nicht bekannt, wie viel das Unternehmen in Argentinien für seinen Dienst verlangen wird. Dieser erfordert eine Verkabelung und ein lokales Netz, da der Zugriff über ein Kit fordert keine Verkabelung, Entschuldigung, oder ein lokales Netz, da der Zugriff über ein Kit von jedem beliebigen Standort aus erfolgt. In den Vereinigten Staaten kostet die Ausrüstung fast $600, zu denen noch eine monatliche Anschlussgebühr von fast $100 hinzukommt. Die argentinische Basketball-Nationalmannschaft hat zum ersten Mal seit fast 70 Jahren gegen Chile verloren. Sie verlor in der chilenischen Stadt Valdivia mit 77-79 in einem Spiel um die Qualifikation für den Americup 2025. Die Niederlage verfestigt die schlechte Situation der Nationalmannschaft, nachdem sie die Qualifikation für die diesjährige Weltmeisterschaft bereits verpasste. Auch die Olympischen Spiele 2024 in Paris konnte die Albiceleste, dafür konnte sie sich nicht qualifizieren. Vorbei sind also die sogenannten goldenen Zeiten der goldenen Generation mit Spielern wie Manu Ginobili, Andres Nocioni, Fabrizio Oberto oder Luis Scola. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist jetzt das erste Mal in dieser Sendung Zeit für ein wenig Musik. Wir hören argentinische Rap-Musik und wir hören die Band Trueno mit dem Stück Atrevido.
You know, Atrevido, Pedro, el efectivo, traje el profe Pano. Yeah, Atrevido, bye, you know. Hey, soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estribo. Wow, damn, pelo que digo, yo soy un gallo atrevido. Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale malo el estribo. Wow, ve lo que digo, yo soy un gallo atrevido, mai. Por el bajo haciendo ruido, nino, nino, pimo, pimo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Le pongo, carácter, TR1 en el marker. Yo hago que lloren, que salten. A la party la parto en parte. Son mis negros mejor que antes. A todos tus negros le queda grande. Yo forteando por Alicante. La bonita gente, bacho. Yeah, flow de negro y cobro en blanco, wey. Camino con el flow intacto, ay, camino con el flow intacto. En la boca llegan los barcos, en la boca de la boca de la los parto. Muchos raperitos que se me comen la movie, son actores de reparto. Vos solo decime cuándo y cuánto, cuánto, vos decime cuánto. Si una vez me caigo cuatro veces me levanto. Ey, yo, no son pa' tanto. Toda Argentina esperando contrabando, siempre suave, nunca hablando. Del barrio del tango, mamita me pego, ni pago, ni paro, ni pero. Lo pienso, lo grabo y me atrevo. Si soy el vocero del ghetto, me voy pa'l estudio y no me sale mal un estribo, wow. Ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, mai. Por el bajo haciendo ruido, nino, vimo, Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más flow. Yeah, ni tu bloque me conoce, lo sé. Tiro las cans aunque quemo loches. Si Trueno gana, festeja la 12. Yo soy del bajo, vos no sé. 4-1, todos los cocos closer. 4 y 20, fumando mi mierda y bullshit, la mierda que dicen, ya palo, me muevo por kilos. Me muevo por kilometraje, tranquilo, me traje de viaje, mi estilo. Si no te contesto que estaba dormido, tengo más piquete que Estados Unidos. Lo que te da miedo, caminan conmigo. Ey, tu shorty me dijo que ahora estás arrepentido, que era muy normal, muy aburrido. La traje a la boca y se quedó conmigo, quedó enamorada de un guacho atrevido. Atrevido, Pedro cuenta el efectivo, traje el morfi pa' mis tíos. Atrevido, cannabis para mis panas y cada pista la vista pa' tu saga de aquí. Que soy el vocero del ghetto, me voy por el estudio y no me sale mal un estribo. Si ve lo que digo, yo soy un coche atrevido, mai. Por el bajo haciendo ruido, el papi ni nos vimos. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Soy el vocero del ghetto, me voy para el estudio y no me sale mal un estribo. Ve lo que digo, yo soy un guacho atrevido. Por el bajo haciendo ruido, nino, vimo. Por el bajo haciendo ruido, el barrio no quiere más tiro. Tres, tiro. You know. Uno.
Sueño dentro de un sueño.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinien in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörer und Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Es ist hier 17.14 Uhr in Buenos Aires. Wir sind hier live auf Sendung im deutschsprachigen Programm von RAE. Mein Name ist Markus Christoph. Ja, ich führe Sie heute durch dieses Programm und wir wollen weitermachen mit den Nachrichten aus der Region und werfen zunächst den Blick nach Kolumbien. Dort hat Präsident Gustavo Petro beschlossen, den Generalsekretär des Außenministeriums José Antonio Salazar seines Amtes zu entheben. Petro macht Salazar für die korrupte Vergabe eines Millionenauftrags für die Ausstellung von Pässen verantwortlich und fordert eine strafrechtliche Untersuchung des Falls. Petro sagte, der Generalsekretär des Außenministeriums hat uns verraten, seine sofortige Entlassung ist unterzeichnet, der Vertrag ist korrupt, die gesamte strafrechtliche Untersuchung muss durchgeführt werden, so der Staatschef im sozialen Netzwerk X. Petro traf diese Entscheidung, nachdem am Montag bekannt geworden war, dass Salazar 3 Beschlüsse unterzeichnet hatte, denen er den Passvertrag an die Firma Thomas Gregg, den derzeitigen Betreiber, vergab. Damit machte er die Entscheidung des suspendierten Außenministers Alvaro Leiva rückgängig, die Ausschreibung für ungültig zu erklären. Dies berichtet die Lokalzeitung El Espectador. Nachdem Salazar von Petro beschuldigt wurde, die Regierung verraten zu haben, antwortete der Gescholtene dem Präsidenten. Er sagte, er sei glücklich, wenn er sein Amt aufgrund der strikten Einhaltung der Verfassung und des Gesetzes verlassen müsse. Er sagte, wenn dies das Ergebnis der strikten Einhaltung von Verfassung und Gesetz ist, bin ich zufrieden. Nach einhergehender Prüfung der verfassungsrechtlichen und staatlichen Vertragsnormen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, die Entscheidung von Außenminister Leiva aufrechtzuerhalten, so Salazar gegenüber Radio Caracol. Die Guerilla der Nationalen Befreiungsarmee und die ELN und die kolumbianische Regierung haben am Montag in einer gemeinsamen Klärung angekündigt, dass beide Seiten die in der vergangenen Woche unterbrochenen Friedensgespräche wieder aufnehmen wollen. Sie bestätigten, dass die 7. Gesprächsrunde in Venezuela vom 8. bis 22. April stattfinden werde. Das Kommuniqué beider Delegationen beendet damit die von der ELN am 21. Februar verkündete Aussetzung der Gespräche. Zuvor hatte sie der Gegenseite vorgeworfen, mit ihren Handlungen gegen die Vereinbarung der seit 15 Monaten andauernden Gespräche zu verstoßen zu haben. Diese Ankündigung erfolgte nach einem Treffen, das vom 24. bis 26. Februar in Havanna stattfand, dem Ort der 6. Verhandlungsrunde, die am 6. Februar zur Erklärung einer 6-monatigen Verlängerung des Waffenstillstands und einer vorübergehenden Aussetzung der Entführungen durch die Guerilla führte. Wir haben die Fortschritte bei den Vereinbarungen und die Probleme analysiert, vor denen am Dialogtisch für den Frieden der Dialog für den Frieden steht und zu denen sich jede Partei verpflichtet hat, um den Friedensprozess voranzubringen, heißt es in dem Text. Die ELN-Delegation fügte ihrerseits hinzu, dass die Guerilla die internen Konsultationen, zu denen sie aufgerufen wurde, auch durchführen werde. Die Botschafterin der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, Linda Thomas-Greenfield, hat am Montag ihre Unterstützung für die territoriale Integrität Guyanas und dessen derzeitige Grenze zu Venezuela bekräftigt. Sie bestritt jedoch, dass es Pläne zur Errichtung einer US-Militärbasis in dem Land gebe. Die Grenze wurde durch einen Schiedsspruch die Grenze zwischen Venezuela und Guyana durch einen Schiedsspruch von 1899 gezogen. Caracas lehnt dessen Gültigkeit ab und erkennt nicht an, dass der internationale Gerichtshof über den Streit um die sogenannte Essequibo-Region entscheiden kann. Die Region wird von Guyana verwaltet, aber von Venezuela beansprucht. In diesem Zusammenhang sagte Thomas Greenfield, dass die Vereinigten Staaten den Internationalen Gerichtshof bei dieser Initiative unterstützt haben und dass die derzeitige Grenze zumindest so lange gültig sei, bis eine andere Behörde eine Entscheidung treffe, dass die Grenze nicht akzeptabel sei. Auf die Frage, ob die jüngsten Besuche hochrangiger Vertreter der US-Regierung und des Militärs in Guyana den Weg für die Einrichtung eines US-Militärstützpunktes in dem Land ebnen würden, sagte die Botschafterin. Es habe keine Diskussionen zu diesem Thema gegeben. Sie wisse nichts von einer solchen Möglichkeit. Thomas Greenfield wies darauf hin, dass Guyana nun Mitglied des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen sei. Dies verschaffe dem Land eine internationale und globale Position, die es zuvor nicht gehabt habe. Die Spannungen zwischen Guyana und Venezuela haben sich verschärft, seit Caracas im vergangenen Jahr ein einseitiges Referendum zur Annexion des Essequibo-Territoriums durchsetzte und einen Aktionsplan aufstellte, der unter anderem die Vergabe von Erdölkonzessionen und den Einsatz von Militär vorsieht. Obwohl die Präsidenten Venezuelas, Nicolas Maduro, und Guyanas, Irfan Ali, im vergangenen Dezember vereinbart hatten, sich nicht gegenseitig zu bedrohen, kommt es immer wieder zu Streitigkeiten. Der kanadische Minister für internationale Entwicklung, Ahmed Hassan, brachte am Sonntag in Georgetown ebenfalls seine Unterstützung für die territoriale Integrität und Souveränität Guyanas zum Ausdruck. Er betonte, dass Kanada auf eine friedliche und diplomatische Beilegung des Streits mit Venezuela über den Essequibo hoffe. Indigene Völker in Guatemala sind am Sonntag marschiert, um den Nationalen Tag der Würdigung der Opfer des bewaffneten Konflikts von 1960 bis 1996 zu begehen. Sie forderten die Regierung von Präsident Bernardo Arevalo de León auf, die in den Friedensabkommen festgelegte Wiedergutmachungspolitik wieder aufzunehmen und die Voraussetzungen für die Fortsetzung der Suche nach Tausenden von Vermissten zu schaffen. Sie sagten, jetzt, wo wir eine demokratische Regierung haben, müssen wir fordern, dass Präsident Arevalo die Friedensabkommen durchsetzt. Die vorangegangenen Präsidenten hatten dies eher konterkariert, erklärte Elva Seb, Vertreterin der Familien der Opfer des bewaffneten Konflikts. Hunderte von Indigenen aus allen Regionen Guatemalas marschierten mit den Porträts ihrer verschwundenen Ehemänner, Söhne und Väter sowie mit Holzkreuzen, auf denen deren Namen standen. Damit forderten die Demonstranten den Staat auf, die Suche nach den Überresten der Verschwundenen fortzusetzen. Nach Angaben der Organisationen von Familienangehörigen der Opfer des bewaffneten Konflikts hat die Regierung des ehemaligen Präsidenten Alejandro Giammattei die Institutionen demontiert zu haben und die Institutionen, die für die Entschädigung der Opfer des Konflikts und die Umsetzung der Friedensabkommen eigentlich zuständig sind. Darüber hinaus brachten die Demonstranten ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Staatsanwaltschaft und die Justiz des Landes hochrangige Militäroffiziere freigelassen haben, die wegen Massakern und gewaltsamen Verschwinden lassen, während der Diktaturen von Romeo Lucas Garcia von 1978 bis 82 und Efraín Ríos Montt von 1982 bis 83 angeklagt waren. Mehr als 68.400 Migranten haben den Dschungel von Darién, die gefährliche Grenzregion zwischen Panama und Kolumbien, bisher in diesem Jahr überquert. Das sind 22.673 mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs, die den gefährlichen Weg in Richtung Nordamerika auf sich genommen haben. Panama ist ein Transitland, sagte Panamas Minister für öffentliche Sicherheit Juan Manuel Pino in einem auf X ausgestrahlten Video. Die Zahl der Migranten, die auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen den Darién auf dem Weg in die USA oder nach Kanada durchqueren, steigt seit 2021 kontinuierlich an und erreicht im vergangenen Jahr die Rekordzahl von mehr als 520.000. In diesem Jahr wird die Zahl der Migranten, die sich für diese gefährliche Route entscheiden, voraussichtlich noch einmal um bis zu 20% steigen. Als Reaktion darauf hat Minister Pino zuvor Panamas Sicherheitskräfte darauf hingewiesen, dass Panamas Sicherheitskräfte eine Kampagne mit mehr Land-, Marine- und Lufttruppen gestartet haben, um eine größere Blockade an der Grenze zu Kolumbien zu schaffen. Diese Maßnahme begann im Dezember 2023 und soll bis zum nächsten Juli andauern. Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist wieder Zeit für ein wenig Musik. Wir hören einen Tango von Héctor Varela mit dem Titel Fueron tres años, es waren 3 Jahre.
Argentinien in die Welt.
Drei Argentina al mundo.
Ja, alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns in der Rubrik Die Brücke, also die Gelegenheit für Hörerpost. Und da haben wir in dieser Woche erhalten ein Schreiben von Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen in Baden-Württemberg. Herr Albrecht ist Mitglied des RTI-Hörerclubs in Ottenau und des Radio-Tirana-Hörerclubs sowie Mitglied im ADDX Deutschland. Und Herr Albrecht hat uns freundlicherweise einen Empfangsbericht vom 20. Februar geschickt. Und er schreibt, dass er dieses Programm ohne Störungen empfangen konnte. Und dann schreibt er uns noch, dass er kürzlich eine Folge der Sendereihe Verrückt nach Meer im deutschen Fernsehen gesehen hat. Das Passagierschiff befand sich im argentinischen Hafen Puerto Madryn. Die Reisenden konnten von dort aus auch einen Besuch der Pinguinkolonie in Patagonien machen oder zu den Seelöwen abtauchen. Der Fernsehbericht hat mir sehr gut gefallen, schreibt Alfred Albrecht. Und ja, also Argentinien ist ja auch, weiß Gott, sehr vielfältig und Puerto Madryn und die dort gelegene Halbinsel Valdez ist ja auch ein bekanntes Ziel, um Wale zu beobachten. Ja, das ist, glaube ich, ein interessanter Reisetipp, dort einmal hinzufahren. Dann haben wir eine Zuschrift von Bernd Seisser, ist ja auch Mitglied im RTI-Hörerclub Ottenau. Und Bernd Seisser schreibt erst einmal vielen Dank für die Geburtstagsgrüße der vorigen Dienstag an unser Hörerclub-Mitglied Jigal Benga zu seinem 50. Geburtstag. Er hat sich sehr darüber gefreut. Er wohnt in Ochtrup, Münsterland in Nordrhein-Westfalen, Nähe der Grenze zu den Niederlanden. Er ist Hörerclub-Mitglied mit der geringsten Entfernung zu dem sehr beliebten und oft genutzten Web-SDR der Uni Twente. Da kann man also ganz viele Programme auf Kurzwelle empfangen. Auch diesmal steht ein Geburtstag an, und zwar Hörerclub-Mitglied Paul Gager aus Österreich. Dem möchte Bernd Seisser auch alles Gute zu seinem Geburtstag wünschen. So, und dann gab es in der letzten Woche noch einige Verwirrungen. Also am letzten Donnerstag konnte ja das Programm hier nicht ausgestrahlt werden wegen technischer Probleme. Und dann ist offenbar eine Einspielung dann vorgenommen worden von einem bereits in die Jahre gekommenen Audio, in dem die Hörer eingeladen wurden, postalisch also auf dem Postweg hier Post herzuschicken zu RAE, zu unserem Radiosender, aber dass diese und auch sozusagen auf diesem Weg QSL-Karten postalisch dann zu erbitten und zu empfangen. Aber das, da kann ich nur sagen, dass ich weiß nicht, wie das zustande kam, das ist ein Versehen. Jedenfalls ist diese Information veraltet und also der Kontakt, gut, Sie können uns natürlich rein theoretisch hier auch schreiben. Die Adresse ist RAE National in der Straße Maipú. RAE Radio National Maipú 555 und die Postleitzahl ist 1006 in Buenos Aires, aber es ist so, dass Antworten nicht mehr auf dem Postwege erfolgen, aus Gründen des Haushalts, aber auch aus ökologischen Gründen, wie es hier hieß. Diese, was auch immer sozusagen hierher geschickt wird, sei es auf dem Postweg oder per E-Mail, wird nur elektronisch beantwortet. Von daher ist es sicherlich der einfachste Weg, uns einfach per E-Mail zu schreiben. Da gebe ich nochmal die E-Mail-Adresse durch, die lautet rae@gmail.com, rae@gmail.com. So, und dann wollte ich eigentlich, wenn ich das jetzt hier bei meinem Zettel noch finde, auch noch eine E-Mail-Adresse durchgeben. Da habe ich sie für die elektronischen QSL-Karten ist mein Kollege Arnaldo Slehn zuständig. Derselbe Mitarbeiter, der auch immer am Freitag die Übersicht über die Tipps für die Kurzwelle erstellt. Und Arnaldo Slehn hat folgende E-Mail-Adresse. Ich lese mal vor. qslrae@gmail.com. Noch einmal qslrae@gmail.com. Da können Sie dann auch direkt Herrn Slehn schreiben und ihn bitten, eine elektronische QSL-Karte zurückzuschicken für einen Empfangsbericht. Ja, das wäre es an dieser Stelle erstmal. Ja, schreiben Sie uns gerne Anregungen, Fragen etc. Grüße. Und ja, dienstags ist dann immer der Ort im Programm, um das dann vorzutragen, so wie heute geschehen. Wir machen jetzt erstmal wieder weiter mit Musik. Wir hören von Alfredo Ábalos Chacarera del 55.
En la chacarera que mordiendo sueño nos roba la noche entera. Para los cantores, para los cocheros, para los quemadores que brotan en mostradores. La nació pa'l grito de los guitarreros que en venas de vino florezcan en los gargueros. De adentro de la noche viene el ciego Pancho, madura la loja que vuela desde una copla. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro. Soñador sin penas, arreador de olvidos, vino del Taicinco emborrachador antiguo. Para el Chacho Díaz, para Maldonado, seguidores churos de la noche enamorados. Ya me estoy solito, angustiando estrellas, velando la marcha sencilla de los que quedan. Cántame borracho, róbame a tus sueños, sosegame el vino antes que me salga un dueño. Que me moje el vino que viene lento, que me nombre el hombre que está contento, que se saque todo el dolor de adentro.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けてアルゼンチン。
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinien in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Es ist hier 17:39 Uhr, wir sind live in Buenos Aires und wir werfen noch mal einen Blick auf einige Nachrichten, die mit Argentinien zu tun haben. Und so ist Südamerikas älteste Inschrift in der Höhlenmalerei in Argentinien gefunden worden.Die Höhlenmalerei war einer der Schlüssel für das Überleben der Menschen unter den widrigen klimatischen Bedingungen des mittleren Holozäns. Das haben internationale Forschungen unter der Leitung von CONICET-Archäologen in der Höhle von Huemul im Norden der patagonischen Provinz Neuquén ergeben. In diesem Raum wurden die ältesten Inschriften Südamerikas gefunden, die mehr als 8000 Jahre alt sind. Dies erklärten die mit der Entdeckung beauftragten Fachleute. Die in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Forschungsergebnisse zeigen, dass der Unterschlupf als Treffpunkt für mindestens 130 Generationen diente, die Inschriften im Abstand von bis zu 3000 Jahren hinterließen. In der Studie wird erklärt, dass es vor 8200 Jahren in Patagonien eine Periode extremer Trockenheit gab. Diese wirkte sich erheblich auf die Verfügbarkeit einiger wichtiger Ressourcen für die Jäger- und Sammlergruppen in der Region aus, wie Wasser, Vegetation und Fauna. Die Uemul-Höhle liegt einige Kilometer von der Route 40 entfernt in der Nähe der Stadt Barrancas in Neuquén. Sie ist schwer zugänglich, da nur die Einheimischen wissen, wie man in die Wüste gelangt. Es handelt sich um eine große Höhle, die zwar bereits in den 1970er Jahren untersucht worden war, aber die erst bis zur Wiederaufnahme der Ausgrabungen durch eine Gruppe von Wissenschaftlern im Jahr 2011 aber die bis dahin lagen keine schriftlichen Daten vor, erst als dann 2011 die Wissenschaftler sich dorthin aufmachten. Dort wurden Überreste von ausgestorbenen Tieren, Pflanzen, Pigmenten und verzierten Artefakten gefunden, die verschiedene Formen der menschlichen Besiedlung vor Tausenden von Jahren offenbaren. Die Forscher begannen das Projekt, um die Geschichte der menschlichen Besiedlung im Norden Neuquéns besser zu verstehen. Dabei stellten sie fest, dass die Höhlenmalerei in diesem Gebiet weiterentwickelt war als in anderen Teilen Patagoniens. Im Jahr 2023 ist die argentinische Ölproduktion um 9% gestiegen, was auf den Vaca Muerta-Boom im argentinischen Patagonien und auf die Leistung der staatlichen Ölgesellschaft YPF zurückzuführen ist, die einen größeren Marktanteil gewann. Mit durchschnittlich 328.000 Barrel Öl pro Tag förderte das Unternehmen im vergangenen Jahr 49% des gesamten inländischen Rohöls, was einer Steigerung von 13% entspricht. Im Jahr 2022 produzierte YPF noch 47% der Gesamtmenge. Betrachtet man die Zahl nach Ressourceneigentümern, so dominiert YPF den Markt mit 37%, was einer Verbesserung um 7% gegenüber dem Jahr zuvor entspricht. An zweiter Stelle folgt PAE mit 15%, einem Marktanteil von 15%. An der dritten Stelle steht Vista mit 9% des nationalen Gesamtvolumens sowie einem Wachstum von 16% gegenüber 2022. An vierter Stelle steht Chevron mit einem Marktanteil von 7%. Und der Chevron hat sich gegenüber dem Vorjahr um 8% verbessert. Der Großteil des Öls des US-Unternehmens stammt aus dem Loma Campana Feld, wo es zu 50% Partner von YPF ist. Das Feld befindet sich ebenfalls in der argentinischen Region Patagonien. Der fünftgrößte Eigentümer argentinischer Ölvorkommen ist Shell, 6%. Weitere Partner von YPF in Vaca Muerta sind die malaysische Petronas und die norwegische Equinor. In beiden Fällen werden die Felder, aus denen das Rohöl stammt, von der nationalen Gesellschaft YPF betrieben. Dreizehn Exportunternehmen haben gemeinsam mit dem argentinischen Institut zur Förderung von Rindfleisch an der Gulf Food 2024 teilgenommen. Es handelt sich um eine der wichtigsten Lebensmittelmessen in den arabischen Ländern. Ebenso nahmen 6 Yerba Mate-Exporteure im Namen des Nationalen Instituts für Yerba Mate teil. Das Treffen fand in den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Die Fleischexporteure hielten sich im argentinischen Rindfleischpavillon mit einer Fläche von 100 Quadratmetern auf, der einen Verkostungsbereich sowie einzelne Module für Geschäftstreffen umfasste. Ziel der öffentlich-privaten Einrichtung war es, die argentinischen Rindfleischexporte anzukurbeln, neue Märkte zu erschließen, die Zugangsbedingungen zu verbessern und den gesamten Viehzuchtsektor zu fördern. Die argentinischen Rindfleischexporte beliefen sich im vergangenen Jahr auf rund 932.000 Tonnen Rindfleisch am Knochen und 112.000 Tonnen Rinderknochen im Wert von mehr als 2,6 Milliarden Dollar. Der wichtigste Zielmarkt für die Ausführung des Landes für Argentiniens ist die Volksrepublik China mit 47,4 Tonnen, mit einem Marktanteil von 64%, gefolgt von Deutschland mit 9,6% und Chile mit 5,6%. Da Syrien das Land ist, in dem außerhalb der Mercosur-Region am meisten Yerba Mate konsumiert wird, wurde berichtet, dass die dortige Förderung Teil des Aktionsplans für 2024 im Einklang mit dem strategischen Plan für den Yerba Mate-Sektor ist. Silvio Leguia, kaufmännischer Leiter der Erzeugergenossenschaft Santo Pipo Yerba Mate, die Marke Pipore vertreibt, sagte, die Gulfood ist bei weitem die wichtigste aller internationalen Messen, weil der Nahe Osten unser Hauptmarkt ist und wir von den meisten Kunden besucht werden, nicht nur aus der Region, sondern auch von Repräsentanten aus Europa, Asien und sogar Nordamerika. Die argentinische Yerba Mate wird in mehr als 50 Länder auf allen Kontinenten exportiert. Es ist wieder Zeit für ein wenig Musik. Wir hören das Orchester Típica Fernández Fierro mit dem Stück Infierno Porteño.
Thank you.
Argentier. RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios, Radio Nacional. Dieser internationale Dienst, der hat ja nicht nur Deutsch zu bieten, sondern insgesamt ist das in 8 Sprachen. Also das ist also Spanisch zum einen, dann Englisch, Portugiesisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch, Französisch und eben Deutsch. Und das bietet hier Argentinien an, um das Land in vielen Sprachen weltweit zu präsentieren. In deutscher Sprache geht's morgen weiter. Wieder um 17 Uhr Ortszeit. Das ist 20 Uhr UTC, koordinierte Weltzeit. Bevor wir dahin einen Blick werfen, möchte ich mich mal zunächst bedanken bei Sergio Bosco, der dieses Mal für die Technik zuständig war. Ja, die Stimme, die Sie gehört haben oder jetzt auch noch weiterhin hören, gehört Markus Christoph, der für die Moderation zuständig war. Ich weise nochmal auf 2 wichtige E-Mail-Adressen hin, um hier Kontakt zu uns aufzunehmen. Das ist einmal hier an die Redaktion RAE auf deutsch@gmail.com und dann auch noch die Adresse, wenn ich sie jetzt so nochmal zur Hand habe, für die beliebten QSL-Karten, die bei uns elektronisch verschickt werden. Das ist der Kollege Arnaldo Slehn, dessen E-Mail lautet qslrae und dann @gmail.com, wobei, Herr Slehn, gut, das Beste wäre natürlich auf Spanisch ihm zu schreiben, aber Deutsch versteht er jedenfalls nicht, aber dann vielleicht auf Englisch, das müsste dann sicherlich gehen, aber manche Dinge erklären sich ja auch von selbst, er sieht das ja, wenn ein Empfangsbericht da ist, und dann schickt er sicherlich umgehend eine elektronische QSL zurück. So, was verbleibt mir noch zu sagen? Ja, nein, ansonsten eigentlich nicht mehr so viel. Nur, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf das morgige Programm. Auch da werden wir wieder viele Informationen und Nachrichten aus Argentinien und Lateinamerika für Sie vorbereiten und in deutscher Sprache vortragen. Und ich will nicht zu viel versprechen, aber es ist gut möglich, dass morgen ein interessanter Studiogast hier sein wird, den wir begrüßen können. Hoffen wir mal, dass das alles so klappt. Bis dahin, machen Sie es gut. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf Wiederhören.